Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Einen dieser beiden Gedanken oder Sätze habt ihr garantiert in den letzten Wochen und Monaten gehört. Entweder der Markt ist so gut gelaufen, das kann doch nicht mehr lange gut gehen. Soll ich jetzt wirklich noch kaufen? Sollte ich lieber verkaufen? Das ist es also, worum es ganz häufig geht. Und dann gibt es oft die Sorge, dass die Chip-Aktien so gut gelaufen sind, dass wenn die mal unter Druck geraten sollten, dass dann der Gesamtmarkt auch das Ende seiner bullischen Rallye sieht. Und genau das ist ein bisschen viel Kuddelmuddel, wie man bei uns im Norden sagt. Und deswegen möchte ich das einordnen. Gerade in diesem Trend lässt sich nämlich relativ klar sagen, auf welche Warnzeichen man wirklich achten muss. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, wir müssen heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Der langfristige Anleger muss sich keine Gedanken machen, auch wenn das eine der häufigsten Diskussionen ist. Ja, soll ich denn jetzt noch mit der langfristigen Geldanlage beginnen? Ich meine, die Aktien sind ja schon gut gelaufen. Und meine Antwort lautet, und glaubt mir, sowas kommt im Freundes- und Bekanntenkreis regelmäßig vor, ja, wenn du mindestens 7, besser 10 Jahre halten möchtest. Und im besten Fall nimmst du dann die Summe X, die du investieren möchtest, nicht und sagst, okay, ich kaufe jetzt heute mal und dann wirst du nervös, wenn es 3 Monate später tiefer steht, sondern du teilst vielleicht die Summe gerade auch in der Investitionsphase, sofern du nicht sowieso ein Gehalt, ein Einkommen, wie auch immer, welche Bezüge du hast. Und dann nimmst du einen gewissen prozentualen Anteil. Man spricht ja häufig so von 10%. Wenn es eine Einmalsumme ist, dann streckt das auch ein bisschen. Dann hast du nicht das Gefühl, dass es darauf ankommt, dass du den richtigen Zeitpunkt erwischst. Der richtige Zeitpunkt ist in der langfristigen Geldanlage auch von Vorteil, aber er ist eben nicht das Entscheidende. Meine Sorge ist eher, dass die Frage dann in den Momenten kommt, wo der, also hier anders formuliert, je häufiger die Frage kommt, desto eher habe ich das Gefühl, der Aktienmarkt wird dann kurzfristig mal korrigieren. Weil gerade die allermeisten, die sich eben gar nicht mit Geldanlage beschäftigen, und das kann man ihnen noch nicht mal vorwerfen, prozyklisch sind. So, wenn man aber ein klein bisschen aktiver dabei ist, dann gibt es durchaus sogenannte Frameworks, also Setups, Regeln, Pläne, Strategien, mit denen man sagen kann, okay, das nehme ich jetzt mal unter die Lupe, um eine Aussage treffen zu können. Ist dieser Aktienmarkt wirklich zu teuer oder nicht? Und das sollte eben kein Bauchgefühl sein. Und gerade in der aktuellen, in diesem Zyklus, den wir hier gerade erleben, in diesem KI-Bullenmarkt, ist das einfacher als in der Vergangenheit. Denn wir sprechen hier über reale Umsätze. Es gab auch schon Bullenmärkte, die nahezu komplett aufgebaut waren auf möglichen Umsätzen in der Zukunft. Das sind durchaus sehr schöne Bullenmärkte, denn wenn es nichts zu diskontieren gibt, dann kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Aber KI, die Rallye um KI herum, ist ja eine physische, ist ja eine Hardware-Rallye. Ja, die großen Softwareanwendungen im KI-Bereich haben wir ja alle noch nicht. Das kann aber in Zukunft diese Rallye weitertragen. Kommen wir gleich noch zu. Vorab aber, das, was den Gesamtmarkt jetzt in den letzten Tagen unter Druck gesetzt hat, war nicht Fahnenstangen in Aktien, sondern waren Sorgen zum einen darum, dass Kevin Warsh vielleicht doch nicht ganz so locker ist mit der Geldpolitik, wie sich das viele erhofft hatten. Das heißt, gewisse Zinssorgen und damit einhergeht ein starker Dollar. Warum das so ist, das gehört zum Teil eines Planes, den jeder aktive Anleger sich machen muss. Der langfristige ETF-Sparer muss gar nichts machen. Der muss einfach nur akzeptieren, dass diese Statistik funktioniert und dass dieser Sachwert Aktie langfristig für ihn funktioniert. Jeder, der darüber hinausgeht, muss sich damit auch beschäftigen. Es gibt einen Grund dafür, warum so vielen Privatanlegern wirklich eingebläut wird, mit aktiver Anleger kann sowieso keiner Geld verdienen. Klammer auf, wenn ich das nicht kann, kann es auch kein anderer. Dazu gehört natürlich eine gewisse Form der Bildung. Das ist ja schon fast eine bedrohliche Kulisse, wenn man von Bildung spricht. Aber man muss wissen, was bedeutet das überhaupt, ein starker Dollar? Und warum ist das für Risk-Off im Tech-Sektor denn sowas wie eine kleine Abrissbirne? Und deswegen habe ich genau darüber heute Morgen im Report gesprochen. Warum ist ein starker Dollar schwierig für den Goldmarkt, für den Aktienmarkt? Was steckt hinter einem starken Dollar? Holt euch also gerne den Report, er ist ja absolut kostenlos. Und ihr geht am besten hier auf den Link in den Shownotes oder ihr geht direkt auf www.lars-erichsen.de. Und jetzt sprechen wir über Chip-Aktien. Die Frage ist ja durchaus berechtigt. Was passiert denn mit dem Gesamtmarkt, wenn die stark gestiegenen Aktien der Chip-Hersteller, und wir sprechen ja hier über Werte, die sind mehr als 1000% gestiegen, wenn die unter Druck geraten? Entscheidend ist, warum die Chip-Aktien fallen, wie stark die Korrektur ausfällt und ob das Kapital den Aktienmarkt verlässt oder ob es sich lediglich innerhalb der KI-Wertschöpfungskette verändert, also weiter wandert. Schauen wir ganz grob erstmal auf die Indexgewichtung. Nvidia macht momentan 7,6% des S&P 500 aus, Broadcom 2,9%, Micron gerade mit unfassbaren Quartalszahlen knapp 1,9%. Das heißt, die stehen für mehr als 12% des Index. Wenn man jetzt noch AMD, Applied Materials, LM Research, KLA und weitere Halbleiterwerte hinzurechnen würde, dann kann man sagen, dieser Sektor besitzt genügend Gewicht, um den Gesamtmarkt spürbar zu bewegen. Punkt. Im Nasdaq 100 ist die Konzentration noch deutlich höher. Nvidia alleine 13%. Das heißt also, allein wenn Nvidia um 30% fallen sollte, dann würde das rechnerisch im Nasdaq 100 einen Kursverlust von etwa 4% ausmachen. Und wenn Nvidia fällt, viele um 30%, dann wären vermutlich viele andere Werte aus diesem Sektor ebenfalls unter Druck. Das heißt also, im Nasdaq 100 würde man das noch deutlicher spüren. Aber eine Korrektur ist kein Bärenmarkt. Man muss hier also grundsätzlich die Gründe für den Rückgang ganz klar unterscheiden. Das, was wir jetzt gesehen haben, ja, ich nehme diesen Podcast ja ein bisschen früher, auch bevor ihr ihn dann seht. Also wir haben jetzt gesehen, dass im Nasdaq 100 ein bisschen unter Druck, S&P 500. Das war kein Rückgang im Sinne Ende der KI-Story. Was es gab kurzfristig Sorgen, dass vielleicht die CapEx-Ausgaben übertrieben waren, aber die sind mehr oder weniger ohne große Nachrichten gekommen. Das heißt also, eigentlich stand dahinter meines Erachtens, ich habe es eben schon gesagt, der schwache Dollar und die Zinssorgen. Sowas beendet keine Rallye. Punkt. Selbst wenn die Zinsen bis Jahresende um 0,5 oder 0,75% steigen sollten, dann werden wir in einem Jahr nicht darauf schauen und sagen, das hat die Tech-Rallye beendet. Das wird nicht passieren. Dazu reicht ein Anstieg von 0,5 oder 0,75% nicht aus. Was also unterschieden werden muss, ist eine reine Bewertungskorrektur. Das heißt, Nvidia und andere Halbleiterwerte könnten fallen, obwohl Gewinn und Umsatz weiter wachsen. Bei Micron 1000% Kursgewinn. Sind ja schön und gut, aber 1000% Kursgewinn, ich glaube, es waren mehr, sagen doch gar nichts darüber aus, ob das Unternehmen jetzt hoch bewertet ist oder nicht. Im Gegenteil, Micron hat, glaube ich, den, lass mich mal ganz kurz drauf schauen, also sie haben einen Umsatzanstieg, das ist ja immer verglichen gegenüber dem Vorjahr, das operative Ergebnis 2,17 Milliarden im Vorjahr und jetzt 33,32 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn 1,89 Milliarden im Vorjahr und jetzt 28,24 Milliarden US-Dollar. Micron KGV für 2027 8. Das ist keine Blase. Achtung, das heißt nicht, dass Micron ein Buy-and-Hold-Wert ist. Ich habe es hier schon gesagt und ich wiederhole es. Micron, SK Hynix, TSMC, all diese Chipwerte sind und werden einem Schweinezyklus unterliegen. Man wird später Bücher über diesen Schweinezyklus schreiben, weil er garantiert noch nie so ausgeprägt war. Wir werden in eine Phase der brutalen, massiven Überproduktion kommen und all diese Werte werden mehr als 50% korrigieren. Disclaimer, nur meine Meinung, aber davon bin ich absolut überzeugt. Aber entscheidend ist ja, von welchem Niveau aus. Das heißt, es ist keine Verkaufsempfehlung. Dass das passiert, ist unvermeidlich. Aber wann steht in den Sternen Und die Börse wird es vorwegnehmen. Sie wird es selbst dann vorwegnehmen, wenn Micron noch viele Jahre ihr die Aufträge abarbeitet. Es wird trotzdem passieren. Das ist der klassische Zyklus. Daraus kann man aber nicht ablesen, wann diese KI-Rallye endet. Das heißt also, nach einer recht steilen Kursbewegung reichen häufig ganz leicht enttäuschende Prognosen, können auch Mitbewerber sein, um dann für eine Normalisierung der Bewertungsmultiplikatoren oder Gewinnmitnahmen, um dafür zu sorgen, dass es dann eben Gewinnmitnahmen gibt. Nur, wenn es diese Bewertungskorrektur geben wird in Zukunft, dann kann sie von diesem Niveau aus noch nicht stattfinden, weil die Multiples dieser Unternehmen schlicht und einfach nicht zu hoch sind. Das gilt im Übrigen auch für die Hyperscaler. Sie sind ja aktuell nicht zu teuer. Sie sind riskanter, weil mehr CapEx-Ausgaben, kommen wir gleich noch zu. Aber man kann einfach nicht sagen, wir sind jetzt in einer Blase. Das ist ausgedacht. Das ist abgelesen vom Preis und sagt, ich schaue mir diese Bewegung an. Also sind wir in einer Blase. Und das ist BS. So ein Rückgang wäre für den Gesamtmarkt unangenehm, aber er wäre vermutlich beherrschbar, ja, weil Umsätze und Gewinne weiter steigen. Das Kapital könnte dann in andere Sektoren, in zurückgebliebene Technologiewerte rotieren. Wir haben das jetzt zum Beispiel erlebt, dass während der schwachen Tage einige andere Werte sehr gut gelaufen sind, weil eben das spekulative Kapital dann dort mal rausfließt. Zum Teil ist es dann sicherlich auch mal eine Cash-Quote, aber zum Teil ist es dann eben auch, dann fließt es eben andere. Das ist kein Zufall, dass eine Münchner Rück oder einige Pharma-Werte, auch eine Novo Nordisk, ja, die haben ja vom Tief fast 50% gemacht, dass an schwächeren Tagen oft diese Aktien steigen. Das ist kein Zufall. Das zweite relevante Szenario wäre eine echte operative Verlangsamung. Sollten also Nvidia, Broadcom, die Speicherhersteller signalisieren, dass sich Bestellungen verzögern, Lagerbestände steigen oder Kunden ihre Investitionen, ihre CapEx-Ausgaben reduzieren, dann wäre die Signalwirkung deutlich größer. Das heißt, der Markt würde dann nicht nur diese Chip-Werte neu bewerten, sondern die gesamte KI-Investitionsnachfrage, diese Kette in Frage stellen. Und das dritte und gefährlichste Szenario wäre, dass der Markt ein Ende des KI-Investitionszyklus einpreisen muss. Und auch das wird sehr wahrscheinlich passieren. Das heißt nicht, dass KI endet. Aber wenn sich ein Wachstum deutlich abflacht, und das muss praktisch angesichts der Größenordnung, die wir hier sehen, die CapEx-Ausgaben können nicht in diesem Maße weiter gesteigert werden. Die Volumina sind absolut so hoch, dass sie derzeit überall für Knappheit sorgen. Und es ist gar nicht so gut am Ende des Tages für ein Unternehmen, wenn es dauerhaft heißt, wir können nicht alles produzieren. Aber momentan ist es für die Stimmung gut und der Markt sagt, okay, dementsprechend können die Aktien ja auch nicht durch die Decke gehen hinsichtlich der Bewertung, weil man einfach nicht mehr als alles verkaufen kann. So, aber, und das wären, da gibt es mehrere Faktoren, auf die man achten könnte. Wenn die Cloud-Anbieter, das sind mittlerweile einige, das ist Microsoft, das ist Amazon nach wie vor der größte, das ist Alphabet. Wenn die ihre Ausgaben kürzen, weil die Rendite auf das eingesetzte Kapital enttäuscht, beziehungsweise man annimmt, es könnte enttäuschen, dann wären die Chip-Hersteller wirklich nur das erste Glied einer längeren Korrektur. Die würden zuerst kippen, aber betroffen wären dann auch alle anderen, die Serverhersteller, die Netzwerkausrüster, die Speicheranbieter, die Stromversorger. Dürfen wir nicht vergessen, relativ viel von dem Energie profitiert meines Erachtens als großes Bottleneck immer noch zu wenig. Aber wenn man bei Energie weiß, es kann nicht ganz so schnell skalieren, fließt weniger spekulatives Kapital rein. Je länger, es gibt auch diese, wenn man so will, Late-Cycle-Profiteure. Und Energie ist für mich ein klassischer Late-Cycle-Profiteur. Das heißt, wenn der Markt einpreist, dass diese KI-Rallye vielleicht nicht noch 3 Monate, sondern 1 oder 2 Jahre geht, dann wäre Energie beispielsweise ein Sektor, der meines Erachtens deutlich aufwerten sollte. Einfach deshalb, weil klar wird, egal welche Auftragsbestände du hast, egal wie viel du investierst, wenn die Energie nicht bereitgestellt werden kann, dann ist das ein Bottleneck, dann ist das ein Flaschenhals. Ein Beispiel. Die würden dann auch unter Druck stehen. Die Rechenzentrumsbetreiber sowieso, selbst Bauunternehmen, die sich darauf spezialisiert haben. Das ist dann wirklich ein Ende dieses Bullenmarktes. Und weil dieser Bullenmarkt bis dahin meines Erachtens eine Ausprägung haben wird, die, ob wir nun so steil ansteigen wie bei der Dotcom-Blase, ich glaube es eher nicht, weil wir weniger Fantasieunternehmen mit Fantasiebewertungen haben. Die meisten der Unternehmen, über die wir sprechen, haben ja völlig reale Umsätze. Das kann man daher nicht ganz vergleichen mit der Dotcom-Blase. Aber das wird sicherlich eine sehr, sehr deutliche Korrektur. Meines Erachtens sind wir von diesem dritten Szenario, also einem echten Ende der Korrektur und somit dann einem echten Ende des Bullenmarkts, einem neuen Bärenmarkt, noch ein gutes Stück entfernt. Warum sage ich das? Weil genau diese Kennzeichen, die ich hier eben genannt habe, und ich werde jetzt noch ein paar weitere nennen, weil die einfach noch nicht zu sehen sind. Ich weiß, dass der Bauch sagt, ja, aber naja, man sieht das Unglück ja auch erst, wenn es direkt vor einem steht, nicht? Also klar, wenn man natürlich von vornherein sagt, ich möchte gar keine Korrektur erleben, dann ist wahrscheinlich sogar der Konsum dieses Videos oder dieses Podcasts überflüssig, denn dann hat man in der aktiven Anlage, die immer und ausnahmslos immer mit Timing zu tun hat, rein gar nichts verloren. Und daran ist nichts Schlimmes. Wenn mir einer sagt, ja, hier, wir haben hier Handwerkertreffen, du musst zumindest mal den Nagel gerade in die Wand reinhauen können und am besten weißt du auch, was eine Muffe und eine Flansche ist. Dann sage ich, einen schönen Tag noch, herzlichen Gruß, toi, toi, toi. Kannst dir sicher sein, dass ich mich für dich freue, weil ich davon gar keine Ahnung habe. Und das ist doch in Ordnung. Die werden ihr Treffen abhalten und ich bin nicht dabei. Ausgegrenzt. Warum? Weil ich gar nicht weiß, was ich da machen soll. Und so ist es auch bei der aktiven Anlage. Man sagt, naja, da habe ich schon anderes gehört. Guess what? Es gibt natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt unterschiedliche Arten der Analyse. Aber bei einem Hardware-Zyklus, und das hier ist ein Hardware-Zyklus, kann man sich nicht ausdenken, ja, der so endet der, wie jetzt ist. Das ist, ich weiß nicht, warum ich dann so einen überheblichen Ton immer bekomme. Aber weil ich denke, in Ordnung, wenn es eine Blase ist, dann sag mir, warum. Und dann kommt manchmal dieser Gedanke von diesem Kreislaufzyklus, ja, die geben sich die Aufträge ja gegenseitig. Nur, ich habe es hier schon aufgelöst, das ist schlicht nicht wahr. Das ist kein Luftgeld, was irgendwo entsteht, ja, sondern das sind reale Bauaufträge. Das sind reale Investitionen. Jetzt kann man sagen, die sind völlig umsonst, weil die so viel Kapazität wird nie gebraucht. Das kann korrekt sein. Deswegen habe ich das dritte Szenario gerade beschrieben. Aber zu sagen, das ist jetzt so und deswegen investiere ich da nicht. Baumarkt. Jeder hat seine Stärken. Die Hyperscaler sind, wenn man so will, derzeit Käufer und Risikopuffer zugleich. Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, das ist die Nachfrage des KI-Zyklus. Dazu kommt natürlich noch OpenAI, dazu kommt Anthropic. Die kaufen die GPUs, die CPUs, die Speicher, die Netzwerktechnik, die Rechenzentrumkapazität. Alphabet habe ich übrigens gerade sehr interessant, werde ich wahrscheinlich nächste Woche drauf eingehen, wenn ihr Lust habt, im Podcast. Am Dienstag, Alphabet hat gerade ein englischer Analyst gesagt, ist, wenn er nur einen Wert kaufen dürfte, wäre für ihn Alphabet der Kandidat Nummer eins. Davon nur mal ab. Alphabet plant also für 2026, für dieses Jahr 180 bis 190 Milliarden Dollar. Das können sie nicht komplett aus dem freien Cashflow bezahlen. Das heißt, all diese Werte sind dann auch, und das wird dann zu einem Malus, nicht mehr zu einem Bonus. In dieser Korrektur wird man sagen, wie konnten sie nur? Microsoft hat allein im ersten Quartal fast 38 Milliarden ausgegeben. Warum haben sie das gemacht? Weil die Kundennachfrage weiterhin das Angebot übersteigt im Cloud-Sektor. So. Amazon, Meta ebenfalls dreistellige Milliardenbeiträge beziehungsweise in diese Richtung. Und diese Unternehmen sind natürlich für den Aktienmarkt aus zwei Gründen wichtig. Erstens bestätigen erst ihre Investitionsbudgets, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur nicht nur auf Erwartungen beruht. Das heißt, die Bestellung, das kann man immer sagen, all die vertun sich dann zum Baumarkttreffen. Man muss dann sagen, warum die sich vertun. Und wenn man das Argument, ich weiß nicht, wiederhole mich, aber diese Pedanterie hat einen Sinn. Das Argument, das wird mal zu viel sein, zieht nicht in der aktiven Anlage, wenn man jetzt gerade kauft, investiert, von Trends profitiert. Das ist irrelevant. ob es sich in 2 Jahren als zu viel herausstellt. Ohne Timing ist keine aktive Anlage möglich. Und für Timing braucht man ein Framework, man braucht Daten, auf die man achtet. Das kann technische Analyse sein, das ist aber im Wesentlichen dann in dem Fall auch Bewertungsanalyse. Das sind reale Umsätze bei Nvidia, bei Broadcom, bei Micron und bei den Zulieferern. Habe ich jetzt gerade gespuckt? Wie eklig ist das denn? Wenn ich das bei anderen sehe, dann breche ich das Video meistens ab. Früher. Heute bin ich natürlich sehr viel nachgiebiger. Gerade mit mir selbst. Zweitens, die Aktien der Hyperscaler befinden sich überhaupt nicht in einer Fahnenstange, wenn man sich das anschaut. Die Kursentwicklung ist also wesentlich differenzierter. Außerdem, darf man eins nicht vergessen, die verfügen ja neben diesen KI-Investitionen auch noch über ziemlich hoch profitable Geschäftsmodelle. Also nicht nur Cloud, Werbung, Software, E-Commerce, soziale Netzwerke, das vergisst man fast, dass da ja durchaus Geld verdient wird im Hintergrund mit Dingen, die erstmal mit der Entwicklung oder der Geschwindigkeit der Entwicklung von KI wenig zu tun haben. Und dadurch kann es zu einer Rotation kommen. Und meines Erachtens ist, worauf man achten muss, um zu sagen, okay, jetzt ist es wirklich eine Fahnenstange, ist, wenn nicht nur diese Chip-Werte in so parabolartige Bewegungen übergehen, sondern auch, oder es wird rausrotiert aus den Chipwerten in diese Hyperscaler, wenn man sagt, das ist ein bisschen sicherer, in diese Werte und die nehmen dann einen ähnlichen Verlauf. Das wäre dann durchaus der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt sind wir vermutlich in dieser Phase sehr, sehr spät dran. Die Käufer der KI-Infrastruktur könnten dann in der letzten Phase besser abschneiden als deren Produzenten. Dass diese Aktien dann nicht mehr die sicheren Häfen sind aus der Vergangenheit, das bringt nun mal diese Thematik mit sich. Wer derart viel seines Cashflows und mehr investiert in eine Technologie, ist dann dementsprechend auch darauf angewiesen, dass diese Technologie auch die Umsätze bringt. Und ich sage es ganz offen, ich weiß noch nicht genau, wie der Titel ist, aber ich glaube, wir werden den Punkt haben, wo man das sehr in Frage stellt. Vielleicht aber auch nicht, denn es gibt durchaus einige Entwicklungen. Also, und wenn ihr jetzt sagt, ja, ein bisschen genauer ist, ich kann nicht sagen, wie sich KI, vielleicht gibt es Experten, die es noch besser, ich höre, es gibt kein Thema, logischerweise, zu dem ich so viel konsumiere, um zu verstehen, wie agentische KI funktioniert, um dann die Anwendungsfälle zu sehen und so weiter. Nur, ich muss das nicht in Gänze verstehen und vor allen Dingen nicht korrekt zeitlich prognostizieren. Ich brauche die Zahlen und die Zahlen habe ich und die Zahlen sprechen eine ziemlich starke Sprache, die erste Phase dieses KI-Zyklus, und das spricht dafür, dass wir vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten sind, ist ja vom Training dieser großen Modelle geprägt. Dafür wurden diese riesigen GPU-Cluster gebaut. Die nächste Phase dürfte noch stärker, da rutschen wir gerade rein, von Inferenz geprägt sein. Das heißt, Modelle werden nicht nur entwickelt, sondern sie werden Millionen- oder Milliardenfach eingesetzt. Und der Punkt ist noch nicht gekommen. Je nachdem, in welchem Berufsfeld ihr euch aufhaltet, werdet ihr überhaupt noch keine KI im Alltag nutzen oder sagen wir Modelle im KI ist letztlich ja nur ein Überbegriff oder so wie ich, ihr nutzt es jeden Tag. Das hängt sehr davon ab, nur dass man die allermeisten, wenn man jetzt auf eine Kirmes geht oder zu einem Handwerkertreffen, ich bin mir nicht mal sicher, ob es Handwerkertreffen gibt, und dann fragt man groß um, nutzt du, also es gibt da ja recht klare Statistiken, aber es kommt immer darauf an, wen man fragt und wo man fragt. Das ist ja nicht so, dass die ganze Welt jetzt schon KI nutzt. Das kommt alles erst noch. Und diese agentische KI erhöht ja den Bedarf zusätzlich. Ein klassischer Chatbot beantwortet eine Anfrage. Ein Agent zerlegt ja in zahlreiche Einzelschritte. Er recherchiert, er programmiert, er kontrolliert Ergebnisse, er startet bei Fehlern neu und das heißt, eine Nutzeranfrage sorgt für eine Vielzahl von Modellaufrufen. Und das erweitert natürlich die Wertschöpfungskette, sowohl im Hardware-Bereich eindeutig. Wir sehen, dass das Micron mittlerweile das Consumer-Geschäft aufgegeben hat, weil sie einfach alles verkaufen, und zwar an den einfacheren Kunden, also an den Geschäftskunden. Das heißt, wer heute sagt, wir stehen am Anfang einer Rallye, dem kann man auch nur ziemlich schwer Standpunkte entgegenschmettern und sagen, nein, wie kannst du denn auf die Idee kommen? Denn der gesamte Anwendungsbereich, alles, was man sich verspricht, dass nahezu alle Branchen und Industrien eine zusätzliche Produktivitätssteigerung haben, effizienter werden. Und glaub mir, das wird wie immer, gerade in sehr klassischen Industrien, wird das nicht so gehen. Automobilhersteller mit einer Marge von 1-3% werden dann nicht mit einmal 6, 7 oder 8% haben, weil sie ihren Logistikbereich oder ihre Fertigung so viel verbessern. Nur selbst 1 oder 2% sind für viele absolut entscheidend. Und all diese große Durchdringung, die fehlt ja noch. Daraus kann man etwas total Bullisches machen. Auch das ist aber nichts, was wir heute schon beurteilen können. Was ich damit sagen möchte, am Ende konzentriert man sich bei der Analyse auf die zugrunde liegenden Faktoren. Und ja, wenn diese Aktien fallen, je nachdem welche, dann werden wir nicht nur über eine Korrektur sprechen, sondern wenn sich durchgesetzt hat, der Gedanke, dass die Investitionen zu hoch waren, dass sie nicht die gewünschten zusätzlichen Renditen bringen, dann werden wir einen Bärenmarkt sehen, der den Namen auch wirklich verdient. Aber darauf zu warten, bis man diese Signale sieht, halte ich in der aktiven Anlage, wo es um Timing geht, für sehr viel sinnvoller, als permanent zu antizipieren. Na, jetzt sind wir aber gut gestiegen, das müsste es gewesen sein. Wisst ihr, was? Und es gibt dazu eine Studie, ich meine, ich weiß nicht genau, Uni Florida oder Kalifornien, ich weiß, macht einen Unterschied von mehreren tausend Kilometern, ich weiß es aber nicht mehr aus dem Kopf, welche Studie das war. Wisst ihr, was der häufigste Grund ist dafür, dass Retail-Anleger, also Privatanleger, sagen, die Aktie, die ist meines Erachtens überbewertet. Sie hatten die Aktie im Depot und haben sie dann verkauft. Ich habe sie verkauft. Sie ist überbewertet. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist klassische Psychologie, wahrscheinlich eher in den ersten Semestern, und erklärt natürlich auch, dass man sagt, ja, ich bin hier ja gar nicht investiert oder ich bin nicht investiert oder ich wollte investieren, habe es verpasst. Das ist aber wahrscheinlich eine Blase. So, das waren nur meine 2, 3 Gedanken dazu. Ich wünsche euch einen schönen Samstag und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.